Früher gab es in den Gemeinden eine Wortbetrachtung. Manche ältere Brüder werden das noch kennen, ältere Schwestern werden das noch kennen. Wortbetrachtung gibt es ja zurzeit bei uns nicht. Da gibt es zwei Brüder, die sollten sich jetzt auf den Gottesdienst vorbereiten. Der eine bereitete sich ausführlich vor, überlegte alles. Und der andere sagte, warum bereitest du dich nicht vor? Ja, sagte er, ich lasse mich von dem Heiligen Geist inspirieren. Und dann kam es, wie es kommen musste. Der eine hat zur Predigt tolle Aussage gemacht und der andere war so holperig und stolperig und nichts wurde verstanden. Und dann hat er nachher gesagt, hat der Heilige Geist denn zu dir gesagt? Der Heilige Geist hat zu mir gesagt, ich soll mich beim nächsten Mal besser vorbereiten. Also ich habe mich gut vorbereitet, aber trotzdem möchte ich einfach anfangen mit uns beten. Ich möchte nicht mich selbst darstellen, sondern Jesus soll groß werden durch die Predigt. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass wir dein Wort hören dürfen. Ich möchte dich einfach bitten, dass wir deinen Namen groß machen heute. Danke dafür, Herr. Amen. Wisst ihr, Lieben, ich habe in letzter Zeit unheimliche Probleme mit dem Wort Gott. Nicht mit dem Wort Gott hier bei uns in der Gemeinde. Ich habe ein Problem mit dem Wort Gott außerhalb der Gemeinde, in der Diskussion im öffentlichen Raum. Da gibt es einen Fußballgott, da gibt es einen Quizgott, da gibt es einen Gott des Gesanges. Ja, das Wort Gott wird so missbraucht, es tut mir weh. Und es unterliegt einer gewissen Inflation. Und ich habe so ein dickes Buch zu Hause, so ein Etymologie-Duden. Da steht drin, woher die Wörter kommen. Und das Wort Gott bedeutet eigentlich nichts anderes als der, dem ich opfere und der, an den ich glaube. Das Wort inhaltlich ist also nicht vergleichbar mit dem, was wir gerade gesungen haben. Und dann habe ich überlegt, wie bezeichnet Gott sich denn eigentlich selbst? Gott bezeichnet sich selbst als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er bezeichnet sich selbst als der ewig Seiende. Ich bin, der ich bin oder ich bin, der ich sein werde. Im Hebräischen ist es ein bisschen schwierig, weil im Hebräischen gibt es nur zwei Zeiten, den Perfekt und den Imperfekt und nicht sechs Zeiten wie bei uns. Aber er bezeichnet sich als der, der ewig ist. Oder er bezeichnet sich gegenüber dem Volk Israel als der Gott, der Israel aus dem Ägyptenland geführt hat. Das heißt, da ist eine Macht hinter, die wir gar nicht heute begreifen. Deshalb dieses Wort Gott, was so im allgemeinen Bereich gebracht wird. Wenn ich als Fußballgott den Beckenbauer sehe, dann habe ich schon so meine Probleme. Weil, wenn das wirklich der Gott sein sollte. Und deshalb ist mir auch das Alte Testament so wichtig. Der Begriff Altes Testament ist schon ein bisschen schwierig, weil das hört sich so an, als wäre das nicht mehr zu gebrauchen. Und Neues Testament ist dann zu gebrauchen. Also man sagt auch, die messianischen Juden sagen gerne, das ist das Erste Testament und das Zweite Testament. Und Jesus hat ja auch gesagt, wenn er sich auf die Schrift beruft, hat er sich ja immer auf das unser Altes Testament berufen. Der wusste ja von dem Neuen, das ist ja erst durch ihn entstanden. Ja, und im Alten Testament stehen so viele Sachen, so tolle Sachen von Gott, die möchte ich euch gleich eine Geschichte erzählen. Aber was mir auch ganz wichtig ist, so diese Barmherzigkeit Gottes, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes existiert nur durch Jesus Christus. Nur durch Jesus Christus. Wenn wir einen gnädigen Gott haben wollen, geht das ohne Jesus nicht. Und wenn wir einen gnädigen Gott haben wollen, und wir beten zu diesem gnädigen Gott, dann muss immer Jesus Christus das Tor sein zu Jesus. Zu ihm. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg, auch heute nicht. Und da sind wir Christen echt intolerant. Und das wird uns im öffentlichen Raum oft vorgeworfen. Es geht nur durch Jesus Christus, ist Gott barmherzig. Nur durch Jesus Christus werden alle Menschen geliebt. Es gibt da diesen Spruch, es geht kein Mensch über die Erde, den Gott nicht liebt. Den Spruch halte ich für total falsch. Durch Jesus Christus, ja. Aber Gott hat selbst gesagt, in Malachi nachzulesen, Esau habe ich gehasst. Gott kann hassen. Gott liebt, Gott leidet mit. Und nur in Jesus Christus bekommen wir einen gnädigen Gott. Da sehen wir, wie groß die Gefahr ist, auf die die Welt zurzeit zusteuert. So ein Gottchen irgendwo, der irgendwo im Weltall rumhängt oder der im Rollstuhl sitzt oder wie auch immer. Ne, da glauben ja viele dran. Aber an den Jesus Christus, habe ich das Buch gelesen, Jesus, mein Schicksal, unser Schicksal. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Wilhelm Busch. Ich liebe diesen Wilhelm Busch. Der hat so viel Hartes im Leben erfahren. Zwei Kinder sind an einem Tag gestorben beim Bombenangriff. Und er hat nie an Jesus Christus gezweifelt. Das ist für mich das wertvollste Buch nach der Bibel. Jesus, unser Schicksal, um den geht's. Und im Neuen Testament kommt das manchmal so, dann wird immer der gnädige Gott betont, der auch gnädig ist. Der Barmherzige, der auch barmherzig ist, der Liebende, der auch liebend ist, aber immer nur durch Jesus Christus. In Hebräer 10, Vers 31 kann ich euch anempfehlen, steht, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und im Jakobusbrief steht auch drin, an Gott glauben auch die Dämonen, aber sie zittern bei seinem Namen. Wir haben einen heiligen Gott, einen Gott, den man gar nicht hoch genug loben kann. Aber bitte nicht im Sinne von Fußball und anderen Dingen. Ja, das Wort wird missbraucht. Bitte passt ein bisschen mit dabei auf. Jetzt werde ich euch eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählen, die kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Die Könige in Juda, die waren nicht immer so, wie Gott sie haben wollte. Und Gott hat dann immer auf andere Völker zurückgegriffen, hat die dann belagern lassen. Und das war hier die Zeit, wo die Babylonier oder Chaldäer haben Jerusalem belagert. Und da war der König Joachim, der ist dann auch während der Belagerung gestorben. Da kam sein Sohn, der hieß dann Joachim. Und dann hat er auch sich ergeben, dem Nebukadnezar ergeben. Nebukadnezar hat den Onkel von Joachim auf den Thron gesetzt und hat den Joachim mit nach Babylon genommen. Die Chaldäer waren nämlich schlau, die waren nicht dumm, sondern die haben die politische Führung, die religiöse Führung, haben die mitgenommen. In ihr Land, weil die wussten, die waren ja nicht dumm, und haben sie da umerzogen und haben von dort Völker, Teile, die sie auch erobert hatten, wieder nach Jerusalem zurückgeführt. Und dann haben die sich mit dem Volk vermischt. Das waren zum Beispiel Samariter, Samaritaner, die waren ein Mischvolk zwischen Juden und solchen Völkern, die dahin gebracht wurden. Und die ganz Schlauen haben sie mitgenommen nach Babylon. Dann sollten die Sprache lernen und dann sollten die sich da auch mal beweisen. Und da war Gott mit Daniel und seinen drei Freunden. Daniel Buch kann ich auch empfehlen, kann man von vorne bis hinten durchlesen. Wunderbar, besser als ein Krimi. Und hat die in bestimmte Funktionen auch gesetzt. Der Nebukadnezar hatte mal einen Traum und Daniel hat ihm den erklärt und da hat er darum gebeten, dass er seine drei Freunde doch in bestimmte Funktionen setzt. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn die aus einem fremden Volk kommen und bestimmte Funktionen kommen, dass diejenigen, die geführt werden, jetzt das nicht so gerne haben. Ja, einmal gibt es einen, der wird geführt, das haben die nicht gerne, und ein anderer, der hätte gern diese Funktion gehabt und wird auch geführt, da hat er auch nicht so gerne. So, und jetzt hatte Nebukadnezar so einen Anfall von Wahnsinn, den manche politischen Führer heute auch haben. Ich möchte jetzt nicht Nordkorea nennen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da hat er gesagt, jetzt machen wir ein Bild und das Bild stelle ich jetzt in einem Land auf und alle haben dieses Bild anzubeten. Bilder in anderen Ländern, besetzten Ländern zu machen, war damals auch üblich, weil der konnte ja nicht überall sein. Da hatte man so ein Bild, da wusste man genau, aha, das ist der Chef jetzt hier, den müssen wir huldigen. Und er hat gesagt, wenn bestimmte Instrumente jetzt ertönen, dann werft euch nieder von dem Bild. Und betet mich an. Und konnten natürlich Daniel und seine drei Freunde nicht machen. Ganz klar, für sie gab es nur den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und nicht den Götter der Nebukadnezars. Ja, und was passiert dann, wenn sie nicht gemacht haben? Dann kamen natürlich sofort die Petzen. Die haben sofort gepetzt und haben gesagt, pass mal auf, die du da hingesetzt hast, die machen das nicht. Und eigentlich hatte Nebukadnezar vorgesehen, wenn die es nicht machen, die sofort in den Feuerofen zu schmeißen. Er hat ihnen aber eine zweite Chance gegeben. Das ist für Historiker so ein Hinblick drauf. Er hat gemerkt, man hat ihn so ein bisschen auf ein falsches Pferd gesetzt. Die ihn angeschwärzt haben, die wollten selber die Funktion. Hat er kapiert, der war nicht dumm. Dann hat er gesagt, so, ich gebe euch eine zweite Chance. Hier dürft ihr nochmal hinknien, mich anbeten, wenn diese Trompeten ertönen, alles Drometen, alles Gedöns, was die damals hatten. Und da haben die gesagt, jetzt, das finde ich so toll. Und dann hat er noch gesagt, dann wollen wir sehen, welcher Gott euch aus dieser retten kann, wenn ich euch in den Feuerofen schmeiße. Und damit hat er Gott provoziert. Vorsicht, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Damit hat er Gott provoziert, erster Teil. Und dann sagen die Freunde, da muss ich sagen, habe ich ganz große Hochachtung vor, dann sagen die Freunde, ist uns total egal, was du machst mit deinen Trompeten und alles, wir werden dich nicht anbeten, wir werden das Bild nicht anbeten. Und Gott kann uns daraus retten, erstens. Und wenn er uns nicht retten sollte, ist es uns trotzdem egal, weil das ist unser Gott, wir werden mit ihm gehen. Und da wurde Nebukadnezar richtig wütend. Da musste er ein Gesicht gekommen haben, die haben gesagt, ja, das ganze Gesicht änderte sich. Und dann hat er gesagt, den Feuerofen heizen wir 7-mal so stark an. Ich weiß nicht, wie das ging, 7-mal, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie ihn ganz heiß gemacht. Und dann schmeißen wir den da rein. Der war so heiß, dass die Leute, die da hingekommen sind, denen ist die Lunge verbrannt. Wenn man ganz an Feuer rangeht, wenn ihr so Feuerwehrleute im Einsatz seht, seht ihr immer, die haben so eine Maske auf. Da soll verhindert werden, dass die Lunge durch die heiße Luft verbrannt wird. Die Lunge kann richtig verbrennen. Und da ist denen, die reingeschmissen haben, ist die Lunge verbrannt. Und dann haben sie die da reingeschmissen. Ich weiß auch nicht, wie das Fenster war. Nebukadnezar muss ein Fenster gehabt haben. Da konnte er in diesen Ofen reingucken. Und da sagt er, wir haben doch da drei reingeschmissen. Jetzt sehe ich vier. Und die drei waren mit Mänteln bekleidet. Die waren gefesselt. Die hat er da reingeschmissen. Jetzt sieht er vier und sagt er, der sieht aus wie ein Sohn der Götter. Ich würde heute sagen, wie ein Engel sah der aus. Und dann sagt er zu denen, und wir sehen die da gehen. Und dann ruft er, die sollen rauskommen. Da kommen die raus und sie haben festgestellt, keine Fesseln mehr, kein Brandgeruch. Die haben so geschnüffelt, nichts, kein Brandgeruch. Und das war dem Nebukadnezar unheimlich. Er kannte ja schon, durch Daniel kannte er ja schon Gott, er wusste, dass Gott tolle Sachen tun konnte. Und dann hat er gesagt, so ihr drei, ihr kommt noch in höhere Funktionen. Haben sie die Macht nochmal richtig mitgegeben, haben nochmal richtig bestärkt. Das ist genau das, was die anderen wollten, die Petzen wollten, genau nicht eingetreten. Ja, wir kennen das später noch, als Daniel in der Löwengrube war. Ähnliche Geschichte. Menschen, die von Gott in bestimmte Situationen hineingeführt werden. Gott lässt das zu. Ich finde das erstaunlich, dass Gott solche Sachen zulässt. So als Christ geht es nicht immer sofort gut, sondern Dinge passieren, wo Gott uns in Situationen reinbringt. Wir verstehen diese Situation oft nicht. Ich darf mal zurückgreifen, ungefähr 40 Jahre, 35 Jahre, da gab es hier in Gummersbach eine Polizeiaffäre und ich, kleiner Kommissar, stand mittendrin. Ich musste gegen den Oberkreisdirektor aussagen und das war damals so, was heute der Landrat ist. Es war nicht sehr beruhigend. Ja, und dann haben wir nachher, ich habe aber mit meiner Frau zusammen gebetet und wir haben einfach um Gottes Führung gebeten und ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich kann es euch sagen, ich habe 5-6 Monate hinter mich gebracht, die waren nicht spannend. Und dann war es aber durchstanden. Und ich habe immer gemerkt, Gott ist bei mir. Und das ist dann was ganz Wichtiges, was auch Geschwister heute sagen, die irgendwo in der Verfolgung sind, die irgendwo Leid erleiden müssen. Die sagen oft, Gott ist bei mir. Gott war bei mir. Anders als wir uns das vorstellen können. Wir leben ja in so einer Wohlfühlgesellschaft. Jeder kann ja so ein bisschen mit Gott zu tun haben, ein bisschen auch nicht. Wenn wir an Geschwister denken, die bei Open Doors, die verfolgt werden, wo die Menschen umgebracht werden, denken wir an die 12 Kopten, die geköpft worden sind, wo Gott aber ganz nah dabei war. Wir haben diese Verfolgung nicht, aber wir haben den gleichen Gott, der damals die drei aus dem Feuerofen geholt hat. Ist der gleiche Gott. Gott ändert sich da nicht. Und durch Jesus Christus ist er unsere Hilfe. Deshalb meine Frage an dich, wo ist deine Konsequenz? Wo ist dein Vertrauen? Ich weiß, dass Vertrauen manchmal ganz, ganz schwer ist. Ich weiß, dass Konsequenz manchmal ganz, ganz schwer ist. Und deshalb geht es mir darum, die Frage zu stellen, lass sie einfach in euer Herz mal rein. Lebe ich meine Bestimmung oder bestimme ich noch mein Leben? Lebe ich meine Bestimmung oder bestimme ich noch mein Leben? Vor 14 Tagen hat Matthias Knöppel hier eine Christina genannt, die ganz begeisterte Christin war. Ich kenne das auch. Wir haben auch die Taufe demnächst wieder, wo alle Täuflinge sind so begeistert. Und ein Jahr später sieht man sie gar nicht mehr. Die tauchen unter, werden zu U-Boot-Christen. Ab und zu tauchen sie mal auf, dann tauchen sie wieder unter. Ja, aber diese Begeisterung lässt sich halten, nicht durch eigene Kraft, aber dadurch, dass ich ganz nah am Herrn bleibe. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Ganz, ganz wichtig, immer wieder Jesus nach vorne zu stellen. Und wenn ihr es nicht alleine könnt, nehmt euch einen zweiten. Kommt in eine Gebetsgemeinschaft, macht viel in der Gemeinde, arbeitet für Gott. Jetzt am Samstag haben viele wieder rumgearbeitet hier, denen müssen die Arme abgefallen sein von dem Presslufthammer. Aber arbeitet für Gott, Gott wird euch immer wieder segnen dafür. Ich will mich nicht als positives Beispiel darstellen, aber als ich nach Münster kam 1989, hatten wir 3 Kinder, nachher 4 Kinder. Ich war im Ältestenkreis, nachher im Satzungskreis und Gott hat uns so gesegnet dafür. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin. Ne? Nicht, dass er mich verwechselt mit Jesus. Ja? Also Jesus ist der tolle Typ. Aber die Welt, gerade Gummersbach, die braucht so dringend das Evangelium. Ich mache jetzt mal einen ganz heißen, ganz steilen Satz, sage ich mal. Menschen, die nicht mit Jesus leben, sind verrückt. Darf man nicht rausschneiden, ne? Muss ein Livestream kommen. Menschen, die nicht an Jesus glauben, sind verrückt. Warum? Ihr seht den Tisch hier. Ne? Ich stelle den jetzt mal nach da. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe den Tisch jetzt verrückt. Das heißt, wir stehen nicht da, wo Gott uns haben will. Menschen, die nicht da stehen, wo Gott uns haben will, die sind verrückt. Wir müssen den Menschen helfen, wieder zurechtzukommen. Lassen wir uns helfen, die Menschen zurechtzurücken. Wäre doch mal eine Aufgabe. Nach Gummersbach. Missionarisch. Gehen wir nach Gummersbach. Seid jetzt mit Plätzchen oder was weiß ich, was alles gibt, Würstchen oder was. Immer wieder Menschen ansprechen, sagen, es geht um Jesus Christus. Ich stehe kurz vor den Toren der Ewigkeit, ich werde 70, sage ich mal 80, vielleicht habe ich noch 82, keine Ahnung. Ich stehe vor den Toren der Ewigkeit. Ich kann mir vorstellen, die jungen Menschen, die wollen erstmal Familie haben und so, alles schön. Aber immer den Menschen von Jesus zu erzählen, was er mit euch getan hat, was er mit euch noch tun wird. Es gibt viele dunkle Stunden, weiß ich, kenne ich auch. Aber aus diesen dunklen Stunden rausführen und dann immer wieder mit Jesus und dann nach vorne gehen. Gummersbach wartet auf euch. Lasst euch nicht aufhalten. Amen.